Thüringen ist in aller Munde. In den überregionalen Medien ist Thüringen vertreten und zwar wieder mal im negativen Sinne. Ein rechtsextremes Trio mordet über 10 Jahre durch dieses Land und wird nicht erkannt. Was taugt überhaupt ein Verfassungsschutz, der das nicht aufklären kann, obwohl genau die Spuren in diese Richtung führten? Das frage ich einen Mann, der damals noch geschrieben hat, und zwar für die Thüringer Allgemeine. Er war Chefredakteur der Thüringer Allgemeine. Sergei Lochthofen jetzt im Apparat. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, guten Morgen, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.
Können Sie sich noch erinnern an diese Zeit, als die Diskussion um die V-Männer, um den Verfassungsschutz, Herr Röver, der Skandal, dann sozusagen die Abberufung, der Rücktritt, das war ja schon eine Zeit, wo genau das Thema war, darf man V-Männer, darf man NPD-Leute als Menschen führen, denen noch Geld geben für den Verfassungsschutz?
Ja, vergessen Sie nicht, da ist auch ein Innenminister später, Herr Köckert, abgetreten. Also das war schon eine ziemlich merkwürdige Geschichte und das kleine Thüringen, das heißt, auch vor dem Hintergrund aller Versuche, den NPD zu verbieten, war es natürlich interessant zu wissen, wer und wo was da eigentlich in Szene macht. Und es wurde ja alles abgestritten, ist ein bisschen wie heute, also wir haben nichts gewusst, wir haben nichts gesehen, es gab keine Hinweise und damals eine ziemlich umfassende Recherche gemacht und mit Fotodokumenten mit anderen nachgewiesen, dass es nach wie vor Spitzenleute der NPD.
Herr Lochthofen, ich verstehe Sie ganz schlecht. Sind Sie, haben Sie schlechten Empfang oder wo?
Das kann schon sein, ich gehe mal in einen anderen Apparat. Machen wir nochmal, ja?
Ja, okay. Okay, machen wir so. Okay, dann lasse ich mal ein bisschen Musik laufen, dann fangen wir das Gleiche nochmal an. Am besten nochmal die Mamas und die Papas. Jetzt nochmal in der Leitung Sergei Lochthofen, der langjährige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Guten Morgen, Herr Lochthofen, nochmal.
Ein zweiter Anlauf.
Ja, ein zweiter Anlauf, da war doch wohl niemand in der Leitung. Wir reden über den Verfassungsschutz, wir reden über die Skandale um den Verfassungsschutz in den letzten Jahren. Und Sie können sich noch gut an die Zeit erinnern?
Ja, es war in den 90er Jahren in der zweiten Hälfte eine heiße Phase, hier in Thüringen speziell, weil der Verdacht ziemlich sich verhärtet hatte, dass in den Führungsgremien der rechten Szene V-Leute sitzen. Das heißt, wir gar nicht mehr sagen können, sind das jetzt die üblichen Rechtsradikalen oder sind das sogar staatlich finanzierte Leute, die zum Teil Aufmärsche organisieren, zum Teil die Organisation dort betreiben. Denn es flossen einige Gelder, das konnten wir nachweisen, des Verfassungsschutzes hinein. Also bis zuletzt haben die auch wie heute abgestritten, da gäbe es irgendetwas. Erst als wir die Fotos vorlegten und der Innenminister Köckert damals das gesehen hat, hat er immer noch abgestritten. Er hat immer noch öffentlich abgestritten, dass es so etwas gibt. Später musste man einräumen. Natürlich hat man führende Leute, auch zum Teil Leute, die mit diesem Trio zu tun haben, deren damaligen Chefs auch vom Verfassungsschutz mitbezahlt.
Das heißt, Sie haben ja damals die geheimen Treffen aufgedeckt, also als Sie noch bei der TA waren, Chefredakteur, dass Tino Brandt sich mit Vertretern des Thüringer Verfassungsschutzes getroffen hat und von dem Geld natürlich auch rechtsextreme Strukturen aufgebaut hat?
Ja, selbstverständlich. Man musste ja damals, wenn man mithalten wollte als extremistische Gruppe, musste man in Computer investieren, in Handys, in andere Dinge. Es ist nachweislich so, dass das zum Teil aus Steuermitteln dann finanziert worden ist. Und wir haben damals es geschafft, ein Treffen in Coburg zwischen dem führenden Kopf, dem Tino Brandt damals, und einem seinem Führungsoffizier, wenn Sie so wollen, zu dokumentieren mit Fotos. Die Kollegen sind unter abenteuerlichen Bedingungen auf ein Baugerüst geklettert und die Bauleute haben sich gewundert, was da eigentlich passiert und so weiter. Also es war schon fast filmreif alles. Und wie gesagt, wir haben diese Beweise vorgelegt und trotzdem wurde das in der Politik damals abgestritten, also der CDU Innenminister Köckert, der dann später ja auch abdanken musste, hat immer wieder gesagt, da gibt es eigentlich nichts. Also ich würde heute den Beteuerungen, da war nichts, wir wussten nichts, dann ist es nach 5 Jahren alles verjährt gewesen sowieso, dem würde ich nicht so ohne weiteres glauben wollen. Da muss man genau hinschauen.
Nun, dass ein Innenminister was abstreitet und der Verfassungsschutz der Presse gegenüber was abstreitet, das ist das eine, das könnte ich ja sogar noch nachvollziehen. Wenn aber dann handfeste Fehler passieren, das heißt, in Jena gab es Hausdurchsuchungen und diesem Trio war man nicht nur auf der Spur, sondern es war ein Mitglied dieses Trios, dieses rechtsextremen Terrortrios, die waren anwesend. Da sind doch richtig große Fehler gemacht worden.
Sehen Sie das? Keine Frage. Wir hatten damals auch die Vermutung gehabt, dass die vorgewarnt worden sind, dass möglicherweise genau über diese Stränge der V-Leute auch Informationen an sie gegangen sind, dass da etwas geplant ist. Und aus diesem Grunde eine scheinbar relativ dilettantische Gruppe, die ja zum Teil Anschläge geplant hat, aber diese ja nicht in der Größenordnung lagen, wie wir damals schon befürchten mussten. Das heißt, dass die dann abgetaucht sind, das erschien uns von vornherein keine Geschichte, die glaubwürdig war.
Mhm. Nun sagt Herr Genzel von der SPD, Innenexperte der SPD-Fraktion, dass der Verfassungsschutz ja immer als Frühwarnsystem der Demokratie bezeichnet wurde und er meint, dieses Frühwarnsystem habe komplett versagt.
Da gibt es gar keine Frage, das darf nicht passieren, zumal wenn wir sehen, was das für eine Serie von Morden war durch ganz Deutschland, dass das nicht als politischen Hintergrund erkannt worden ist oder zumindest man da nichts Richtiges gefunden hat, das erscheint ja doch sehr seltsam. Ich glaube, es bestärkt natürlich die These, dass man auf den rechten Auge manchmal bei diesen ermittelnden Behörden doch etwas blind ist.
Nun könnte man zu der Schlussfolgerung kommen, es braucht keinen Verfassungsschutz, wenn er eh nicht funktioniert. Andererseits, wenn man diese neue Form des rechtsextremen Terrors sieht, wie es ja der Bundesinnenminister sagt, braucht es dann vielleicht doch einen Verfassungsschutz? Welche Auffassung sind Sie?
Naja, ich glaube, das Land wird nicht ohne dem auskommen, ob der so verfasst ist, wie es im Augenblick der Fall ist, oder ob da grundsätzlich auch überlegt worden muss, wie man die Strukturen effektiver macht, was man macht, zum Beispiel die Frage Verbot der NPD hängt ja auch sehr unmittelbar mit dem Verfassungsschutz zusammen. Ich glaube, da gibt es viele Ausflüchte und Argumente, warum man das nicht macht, mit der Begründung beispielsweise, dass die dann ja in den Untergrund gehen. Ja, im Untergrund waren sie sowieso und haben Menschen gemordet. Das heißt also, ich glaube, da muss einfach auch mal jemand ziemlich klar reinfahren und die Orientierung geben. Da arbeiten einige Leute, die sich selbst, sag ich mal, die Arbeit auf diese Art und Weise schön verschaffen, indem sie die Rechten nicht so observieren und dann genug noch Arbeit bleibt und damit das ein Beschäftigungsprogramm ist.
Das NPD-Verbotsverfahren müsste wieder neu aufgerollt werden und diskutiert werden. Das wird sicher diskutiert jetzt. Aber geht das denn, wenn, solange es noch V-Leute in diesen Kreisen gibt, dann kann man ja immer sagen, na, das waren die V-Leute, die das gemacht haben und dann ist es jetzt keine Rechtssicherheit.
Das ist vollkommen richtig. Das Verfassungsgericht hat ja in der Hinsicht auch klar gesagt, so geht es nicht. Wir können nicht unterscheiden im Augenblick, was ist aus der rechten Szene heraus tatsächlich organisiert worden, was haben vielleicht V-Leute im Auftrag oder im Kontakt mit staatlichen Behörden das getan. Es gibt ja dahinter noch die Diskussion, ob es einen Sinn hat, die NPD zu verbieten. Es gibt gar keine Frage, es ist eine verfassungswidrige Partei. Und solange sie auch legal arbeitet, liefert sie natürlich auch Argumente auf der einen Seite der ganzen rechten Szene, steht her, wir sind doch eigentlich verfassungskonform, uns kann man ja nicht mehr verbieten. Und zweitens, solange eine solche Organisation sich entfalten kann, überall Büros unterhält, zum Teil in den Landtagen sitzt, hat sie natürlich ganz andere PR-Möglichkeiten und ganz andere Möglichkeiten, auch Strukturen aufzubauen, die halblegal oder sogar legal arbeiten. Ich glaube, es wäre an der Zeit, da klar einen Schnitt zu machen. Natürlich heißt das nicht, dass mit einem Mal keine Rechtsradikalen mehr in Deutschland da sind, aber sie haben dann große Schwierigkeiten, sich zu organisieren. Das dauert wieder Zeit und da hätten wir auch natürlich auch Zeit gewonnen.
Jetzt hören wir wieder mal was von dem ehemaligen Präsidenten des Thüringer Verfassungsschutzes, Dr. Helmut Röver. Das war ja auch ein kleiner Skandal, der hat sich zurückgezogen. Können Sie sich daran noch erinnern, an diesen Fall Röver?
Ja, Herr Röver ist im Augenblick, glaube ich, als Schriftsteller sogar in Thüringen weiterhin unterwegs, schreibt Kinderbücher. Es ist ja irgendwo sogar seine Präsentation angemeldet. Ich weiß jetzt nicht, ob man das alles an einzelnen Namen festmachen kann. Der Verfassungsschutz arbeitet natürlich zum Teil mit sehr schillernden Figuren, da gibt es ja gar keine Frage, die müssen ein bisschen Fantasie mitbringen, wenn sie denn so eine Szene aufrollen wollen. Aber wir haben damals ja auch eine Situation gehabt, wo innerhalb des Verfassungsschutzes eine ziemlich schwere Auseinandersetzung stattgefunden hat, wo sich Teile des Verfassungsschutzes gegeneinander gestellt haben. Das zeigt, da muss man viel mehr Kontrolle haben, das muss viel straffer geführt werden.
Also Herr Röver hat ja Tino Brandt zurückgezogen, den V-Mann, der dann die NPD-Strukturen mit aufgebaut hat. Ein hochrangiger Mitarbeiter hat ihn nach seiner Abberufung, nachdem Herr Röver weg ist, dann wieder installiert und jetzt will Herr Röver auspacken. Also er schreibt ja einen Brief an den Innenminister und sagt, fragen Sie mich, ich gebe Antwort. Glauben Sie, dass da nochmal Informationen zu erwarten sind, die den Skandal noch handfester machen?
Naja, es würde uns zumindest interessieren in der Öffentlichkeit, wie das damals war mit dem Abtauchen dieser sehr gefährlichen terroristischen Gruppe, die sich dann noch weiter radikalisiert hat, also die Brutalität, mit der man ja Menschen umgebracht hat. Das heißt, Familienväter, vollkommen Unbeteiligte, vollkommen zufällige auch offensichtlich Opfer. Also das ist ja schon, sag ich mal, bemerkenswert in dieser Situation. Gleichzeitig müssen wir sehen, dass wir eine Debatte haben, eine politische Debatte, die oftmals eine Schieflage hat. Vor allem in den Momenten, wenn es gegen Linksradikale ging, RAF und so weiter, dann hatte man das Gefühl, da war die Bundesrepublik, also da brannte das und man hatte, sag ich mal, Kontrollen eingerichtet und so weiter. Jetzt, wo man hört, was da auf der rechten Szene passiert ist, da ist ja vieles lange Zeit gar nicht diskutiert worden. Das heißt also, ich glaube, an dieser Stelle muss man einfach die Proportion zurechtrücken und insofern ist es ganz gut, wenn jemand mal sagt, wie war denn das damals und gibt es vielleicht tatsächlich Gründe, davon auszugehen, dass möglicherweise einer der Dienste, der Verfassungsschutz oder wer auch immer, mit dazu beigetragen hat, dass diese Leute abtauchen konnten.
Ja, nicht nur dazu beigetragen haben, vielleicht sogar das unterstützt hat, denn es sind ja in dieser Wohnung, die in Brand gesetzt worden ist, dieses Terroristentrios, ja sogenannte legale, illegale Papiere gefunden worden. Das heißt, von Behörden ausgestellte Papiere, die offiziell nicht existieren, um eine Scheinidentität zu haben. Also das setzt doch denen noch die Krone auf, oder?
Das bestärkt die These, dass hier jemand im Hintergrund Interesse gehabt hat, dass diese Truppe gut abtauchen konnte. Das hat ja auch damals uns bewegt, auch stärker sich mit dem Thema zu beschäftigen, was da in Jena passiert ist. Leider hatten wir natürlich nicht den Apparat, also die Arbeit des Verfassungsschutzes nochmal zu durchleuchten. Das gelingt einem nicht immer. Man muss dann auch jemanden Informanten haben. Das hat man nicht immer. Aber insgesamt glaube ich schon, wir müssen auch den politischen Hintergrund sehen. Die Geheimdienste der Bundesrepublik hatten natürlich in den 90er Jahren, ähnlich wie die NATO irgendwo auch, eine Identitätskrise gehabt. Also der alte Feind, die DDR, der Osten, der Ostblock ist weggefallen. Da stand die Frage natürlich schon, also brauchen wir dann überhaupt in dieser Größenordnung Dienste dieser Art? Und da hat man natürlich auch mit dem rechten Radikalismus und mit dem alles, was da passiert ist, auch mit einer V-Leute-Infiltrierung, die letztlich auch zum Teil beigetragen hat, dass spektakuläre Dinge passiert sind, dazu beigetragen, eine eigene Legitimation wieder zu haben. Also es war schon ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für den Verfassungsschutz.
Abschließende Frage zu diesem Themenblock. Wie wird es mit der demokratischen Kontrolle weitergehen? Dürfen solche Organe wie der Verfassungsschutz ohne eine parlamentarische, ohne eine demokratische Kontrolle arbeiten? Oder muss es da eine größere Transparenz geben, soweit das überhaupt geht bei einem Verfassungsschutz?
Naja, natürlich, sag ich mal, arbeiten die auch heute mit der Kontrolle, nur die Kontrolle scheint nicht gut genug zu sein. Und zweitens gibt es offensichtlich einen relativ großen Spielraum für einzelne Personen, sich dieser Kontrolle zu entziehen. Das heißt also, an dieser Stelle gibt es gar keine Frage, gibt es auch eine politische Verantwortung. Wir kennen die Innenminister, die in Thüringen diese Arbeit gemacht haben. Da muss man sich genau mal anschauen, was ist in den einzelnen Zeiten passiert. Und wir haben natürlich auch immer wieder im Landtag gehabt, denken Sie an die Innenpolitiker der CDU, Herrn Fiedler und andere, die bei jeder Geschichte, die mit Rechtsradikalismus passierte, gleich im Prinzip in die ganz andere Richtung marschiert sind. Ich glaube, da ist einfach auch eine Schieflage entstanden. Und denken Sie daran, was in Sachsen passiert. Da haben Menschen gegen Aufmarsch der Rechtsradikalen demonstriert. Und im Großen und Ganzen werden sie verfolgt und nicht die anderen.
Das Thema wird uns noch weiter verfolgen. Das wird zu einem Skandal und ist schon ein Skandal. Und mal sehen, was in Thüringen da an Konsequenzen noch gezogen wird. Kommen wir mal zu der Meldung, die sogar in der Financial Times Deutschland stand. Eine Liebesbeziehung oder eine freundschaftliche Beziehung zwischen Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine. Das war der Financial Times Deutschland und auch der FAZ. Eine große Meldung wird natürlich bei Spiegel Online auch. Lafo in Love und linke Liebe. Ist die Beziehung zwischen zwei Politikern einer Partei tatsächlich eine Schlagzeile wert und das in großen, seriösen Zeitungen?
Ja, aber selbstverständlich. Die Achse, die politische Achse der Linken verschiebt sich dadurch. Es sind zwei führende Personen, die eine ganz bestimmte Auffassung haben, die miteinander natürlich auch privat jetzt offensichtlich einen sehr engen Kontakt haben. Ich kann mich erinnern, vor 2 oder 3 Jahren habe ich mein Podiumsgespräch genau das Thema angesprochen. Es war ja schon, sage ich mal, in der Szene durchgesickert, dass da was ist. Da gab es noch also empörte Gegenrufe aus der Linken. Gregor Gysi hat mich damals angegangen, wie ich dazu käme, solche Sachen überhaupt anzusprechen. Ich glaube schon, dass das so ist. Stellen Sie sich doch mal andersrum vor, jetzt nur einfach mal theoretisch. Frau Merkel lässt ihren Herrn Sauer laufen, legt sich einen 30 Jahre jüngeren, jetzt sage ich mal da, Frau Sarah Wagenknecht nun nicht unbedingt, sage ich mal, eine liberale Linke ist, sondern doch eine ziemlich straffe Linke, also sie lässt sich mit einem Burschenschaftsvorsitzenden, der 35 ist oder 39 ist, ein. Stellen Sie sich das mal vor?
Schwer vorzustellen, aber ich versuch's.
Hätten wir Berlusconi-Verhältnisse hier, ja. Das heißt also, ich glaube schon, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das nicht einfach nur Privates ist, sondern in dem Fall auch sehr politisch ist. Denn die Linke wird ihre Politik auch an dieser Geschichte ausrichten. Und die Tatsache, wie Sarah Wagenknecht im Augenblick nach oben geschoben wird, sie ist ja schon als Co-Fraktionsvorsitzende im Gespräch gewesen mit Gregor Gysi und der hat es letztlich dann auch noch verhindert. Diskussionen in der Linken gab es darüber nicht, zeigt, dass da auch Politik sehr stark damit gemacht wird. Und ich glaube, das ist nicht nur eine private Sache in dem Fall.
Die einen kommen, die anderen gehen. Und so ist es ja bei Berlusconi. Basta Berlusconi, halb Italien feiert. Jetzt hat allerdings Herr Berlusconi einen Scherbenhaufen hinterlassen.
Es stimmt nicht, dass halb Italien feiert. Es gibt ein paar vernünftige Menschen, die feiern, aber den Berlusconi haben die ja immer wieder gewählt dort. Das heißt also in Italien, ich mag Italien sehr und bin gerne auch in Italien und finde das Land auch sehr schön, aber es gab so einen Aspekt bei dieser ganzen Geschichte, der mich immer sehr gewundert hat. Also so einen Mann da vorne dran zu haben, da muss doch auch in den Köpfen der Leute und der Wähler doch irgendwas schiefgelaufen sein. Da gibt es eine große Gesellschaft in diesem Land, die sagen wir, das ganz schick findet, sagt, also hol dir die Milliarden und Millionen, wo du sie kriegen kannst. Versucht die anderen zu knechten und wenn du dir dafür das Geld auch noch junge Mädels leisten kannst, möglicherweise auch noch nicht mal Volljährige, dann ist es ganz toll und scheint doch ein Teil Italiens sowas als Perspektive, sag ich mal, im Auge gehabt zu haben. Das finde ich doch erschreckend. Da glaube ich schon, dass wir mit einer relativ biederen Kanzlerin, die sicherlich, sag ich mal, nicht den Glamour eines Sarkozy oder eines Berlusconi entfaltet, doch vielleicht ganz in diesen schweren Zeiten besser fahren damit als umgedreht.
Nun sagt ein befreundeter Journalist aus Rom, aus Italien, naja, das ist gar nicht so gut, dass der abdankt, weil er hinterlässt jetzt einen Scherbenhaufen und die anderen müssen den Scherbenhaufen wegmachen. Es wäre gerechter gewesen, wenn er die Katastrophe hätte verwalten müssen.
Ja, aber entschuldige bitte, das hieß ja, Berlusconi ist kein Verwalter. Berlusconi ist jemand, der die Dinge an sich reißt. Der ist ja jetzt noch nicht so, dass er sagt, na gut, jetzt habe ich eine blutige Nase mir geholt und ziehe mich zurück. Sondern der Mann sagt, also pass mal auf, seid mal nicht so sicher, ich komme vielleicht wieder. Also ich glaube schon, dass andere Leute das den radikalen Schnitt machen können. Mit einem Berlusconi wäre das nicht möglich. Und Italien muss etwas tun. Es ist ein schönes Land, es ist ein sehr produktives, sehr kreatives Land. Denken Sie allein an die italienische Küche und Mode. Ich meine, die beherrscht uns doch in großen Teilen. Aber sie hat natürlich, es gibt auch Abgründe und da muss man einfach jetzt mal hineinleuchten. Denken Sie doch mal an Neapel, diese Müllgeschichten und so weiter. Also in einem zivilisierten Land heutzutage.
Wir hoffen für Italien, denn wir haben ja eine enge Beziehung zu Italien, dass das Land aus der Krise rauskommt und nicht alle anderen noch mitreißt. Wir reden heute mal nicht über die Euro-Krise, einverstanden?
Ja, aber wir sind ja schon fast wieder drin gewesen.
Ja,
Berlusconi ist ja nicht von sich gegangen. Es brauchte schon der Euro-Krise. Aber ich muss noch mal intervenieren, Herr Rose, sagen Sie nicht Euro-Krise. Der Euro ist stabil und kräftig. Das ist eine ordentliche Einrichtung.
Staatsschuldenkrise.
Die Länder leben auf Kosten der nächsten Generation und wundern sich, dass es jetzt schon die Rechnung dafür gibt.
Also einigen wir uns auf Staatsschuldenkrise.
Ja, Schuldenkrise.
Eine Schuldenkrise.
Ja.
Und über die müssen wir vielleicht nächste Woche noch mal reden. Mal sehen, was uns noch...
Davon ausgehen, die Amerikaner sind noch mehr verschuldet. Das heißt also, wenn das hier in diesem Welt auch wenigstens ein bisschen gerechtzügiger, müssten die jetzt in der Krise stecken.
Ja, und das Thema wird uns weiter verfolgen und natürlich auch der Skandal um dieses mordende Trio, um den rechtsextremistischen Terror. Und da werden ja vielleicht noch virtuelle Köpfe rollen. Es wird Konsequenzen geben, auch politische. Wir werden das weiter verfolgen und auch nächste Woche wieder besprechen mit Sergej Lochthofen, dem langjährigen Chefredakteur.
Ich freue mich darauf, wünsche Ihnen, den Zuhörern, eine schöne Woche.
Ihnen auch. Tschüss, schönen Tag noch.